Ja, darf ich auch von meiner Seite aus Sie herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ja, ich würde Ihnen gerne was über das Thema Mediation erzählen und im Zusammenhang damit eben, warum ist eine Mediation nötig? Natürlich dann, wenn es konfliktär wird, wenn es nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte zwischen Menschen oder wie die Menschen glauben, dass es zwischen ihnen funktionieren sollte, dann greift man zum Mittel immer mehr der Mediation, des Ausgleiches in Konflikten. Wenn ich heute Abend über Mediation spreche, dann möchte ich eine bestimmte Form der Mediation fokussieren. Und zwar eine Mediation, die immer davon ausgeht, dass die Menschen, zwischen denen da Konflikte sind und mediiert werden soll, dass die weiterhin zusammen etwas tun wollen. Ich möchte also nicht so sehr darauf eingehen, auf die Besonderheiten, beispielsweise gerichtsnahe Mediation, wo es um die Fragen geht, wie können wir Trennungsprozesse so gestalten in der Mediation, dass alle Beteiligten den bestmöglichen Profit oder die bestmöglichen Gefühle daraus ziehen, wo also die Mediation letztlich dazu hilft, größeren Schaden zu verhüten nach Trennung der Beteiligten. Sondern mir geht es eben darum zu zeigen, was kann man denn tun und auf was kommt es an, wenn wir in einer Situation mediieren, wo die Beteiligten weiterhin miteinander zu tun haben. Und dann vor allen Dingen natürlich, das wäre so eben mein Arbeitsfeld, im beruflichen Kontext. Wenn man diese ganzen Schäden, die es da gibt durch Konflikte, also Schäden durch Konflikte, die entstehen, weil die Konflikte unproduktiv geklärt werden. Ja, wenn man das bilanzwirksam ausdrücken könnte, das wäre ein enormer betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlicher Vorteil, wenn man da was dran tun könnte. Ich werde erst einmal Grundsätzliches zum Thema Konflikt sagen und dann auch darauf einzugehen versuchen, was läuft denn eigentlich bei uns ab im Kopf, im Gehirn? Warum wird es eigentlich schwierig im Konflikt? Und warum sind wir nicht von Natur aus in der Lage, jeden Konflikt als das zu nehmen, was es ist, nämlich als eine Entwicklungschance? Ja, liest man überall, das ist eine tolle Sache, Entwicklungschance. Nur wenn ich persönlich in einem Konflikt bin, dann liegt mir nichts weiter fern, als darin für mich eine Entwicklungschance zu erkennen. Ja, was ich dann erkenne ist, dass der mit mir im Konflikt ist, mich total nervt, dass ich völlig davon innerlich ausgefüllt bin und am liebsten alles tun könnte, um zu meinem Recht zu kommen, dem anderen vielleicht nicht immer weh zu tun, aber zumindest zu obsiegen. Und dann irgendwann später kommt zu der Punkt, naja, war auch eine Entwicklungschance. Ja. Zunächst einmal sagen etwas zum Thema Konflikt überhaupt als Entwicklungschance. Wenn man in die Mythologie greift, dann kann man sehen, dass bereits der römische Kriegsgott Mars, ja, der römische Kriegsgott Mars, so ein richtig wilder Geselle, ja, der also für die Kriege und für den Unmut und für die Konflikte gesorgt hat in der Mythologie, dass dieser Kriegsgott Mars auch sinnbildlich für Konflikte steht. Der Gott des Krieges und der Krieger. Interessanterweise ist, wenn man von dieser konfliktären Gestalt ausgeht, es aber so, dass der Monat März seinen Ursprung hat in der Benennung nach diesem römischen Kriegsgott Mars. Warum ist das so? Weil der Monat März so der Anbeginn des Frühlings ist, wo aus der Erde heraus quasi mit Energie etwas herausbricht. Nämlich das Neue, das Frische, das Unverbrauchte. Das, was neu entstehen kann, kommt aus der Erde hervor im März. Und damit ist er auch der Gott des Frühlings und der Vegetation, also dessen, was neu wächst. Und damit war es schon bei den alten Römern klar, dass der Konflikt diese Doppelgestalt hat. Nämlich der Konflikt ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass Dinge sich entwickeln und entstehen können. Fatalerweise ist eben das Konflikterleben selber, welches wir haben, in der Regel eher negativ besetzt und belastet uns. Und wir erkennen eben nicht immer darin die große Chance für weitere Entwicklung. Aber mit dem Bild des Kriegsgottes Mars sei das schon mal so eingeführt, dass ja diese Chance darin liegt. Was ist denn zunächst ein Konflikt zwischen zwei Menschen? Das würde ich dann gerne mal so ein bisschen ja mit einer klassischen Definition einführen. Ich spreche jetzt von sozialen Konflikten, das heißt von Konflikten zwischen Menschen. Ich werde im weiteren Verlauf des Vortrages nicht darauf eingehen, auf die intrapsychischen Konflikte, also die, die ich in mir habe, die aber leicht zu übertragen sind aus all dem, was ich erzähle. Also das, was ich mit einem anderen Menschen austrage im Konflikt, trage ich auch, wenn es sein muss, mit mir selber und meinen eigenen Anteilen aus. Dann ist das im Grunde genommen das Gleiche, ja? Nur nach innen hinein. Also ein sozialer Konflikt ist immer gekennzeichnet durch Interaktionen zwischen verschiedenen handelnden Kräften, so super wissenschaftlich ausgedrückt, wobei mindestens eine der beteiligten Parteien oder Personen eine Unvereinbarkeit im Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Wollen oder Handeln mit der anderen Person erlebt. Diese seelischen Faktoren, Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Wollen und Handeln, kollidieren irgendwie miteinander. Und das ist eine Beeinträchtigung der eigenen Bedürfnisse durch die andere Partei. Und ein ganz wichtiges Momentum im sozialen Konflikt ist, dass beide Parteien sich aber als voneinander abhängig erleben müssen. Eine sehr grundlegende Überlegung ist die, dass alles Erleben, das wir Menschen haben, alles, was wir persönlich erleben, Freude, Glück, Schmerz, Trauer, Hoffnung, Verzweiflung, Panik, Angst, Wut, Zorn, ja, alle Gefühlslagen ist immer und ausschließlich das Ergebnis der Fokussierung unserer Aufmerksamkeit. Auf das, auf was ich meine Aufmerksamkeit fokussiere, dies und nur dies bestimmt mein Erleben. Es ist aber lediglich ein Ausschnitt aus dem Gesamtgeschehen. Das jeweilige Erleben, das ein Mensch hat, vor allen Dingen im Konflikt, sagt eben auch nichts aus über die Wahrheit an sich, so wie sie da draußen ist, sondern es sagt nur was darüber aus, von welchen Erlebnis- und Wahrnehmungsmustern der Mensch im Konflikt gerade eingenommen wird. Das haben Sie alle schon erlebt. Ja, Sie betreten einen Raum und jemand verdreht die Augen. So, und Sie fokussieren das in dem Moment und dann bestimmt das wahrscheinlich Ihr Erleben. Diese Fokussierung geschieht wieder auf die eingangs genannten Erlebnismuster oder seelischen Faktoren, nämlich wahrnehmen, denken, fühlen, wollen und handeln. Und diese fünf Kategorien, oder ich mag vielleicht sogar noch lieber den Begriff seelische Faktoren, bestimmen eben unser Erleben. Je mehr es mir im Konflikt gelingt, mit jemand anderem, diese seelischen Faktoren auseinanderzuhalten, also gleichsam einen Raum aufzuspannen, desto mehr bin ich in der Selbststeuerungskompetenz und desto größere innere Distanz zu dem Konfliktgeschehen habe ich. Im Konflikt ist es aber eben nicht so, sondern im Konflikt konzentrieren wir uns mit unserer Aufmerksamkeitsfokussierung auf einzelne dieser Elemente. Die sind aber auch noch wechselseitig voneinander abhängig. Also es ist nicht so, dass man das so schön, wie ich es gerade gesagt habe, wahrnehmen, denken, fühlen, wollen und handeln, dass das so ein mechanischer Prozess ist, der so eins nach dem anderen geschieht. Sondern das, was ich wahrnehme, führt bei mir zu bestimmten Denkprozessen. Denken ist immer auch bewerten. Das, was ich denke, führt zu bestimmten Gefühlsprozessen. Aber meine Gefühlsprozesse wiederum beeinflussen auch meine Wahrnehmung. Die wiederum meine Denkvorgänge, die letztlich aber durch mein Handeln bestimmt werden, aber auch Folge meines Handelns sind. Und letztlich auch das Wollen beeinflussen, was wiederum meine Wahrnehmung beeinflusst. Wenn ich auf etwas schaue, auf diesen Menschen, der die Augen verdreht, dann fühle ich mich vielleicht bedroht. Und wenn ich mich bedroht fühle, dann beginne ich vielleicht den anderen abzuwerten. Ich denke, der ist irgendwie falsch. Der hat einen Knall, der ist unverschämt, der ist frech, der ist irgendwas. Das wiederum bestimmt mein Handeln ihm gegenüber. Vielleicht werde ich meinerseits aggressiv. Wie auch immer. Das heißt, diese Faktoren sind aufs Engste miteinander verknüpft und führen im Konfliktfall zu dem, was ich Verklumpung nenne. Also das matscht ineinander, um das mal so salopp auszudrücken. Wenn es mich hat im Konflikt, dann vermatscht das, dann verklumpt das. Dann bin ich irgendwas zwischen fühlen, wollen, denken, wahrnehmen, handeln, ja. Gleichzeitig meckere ich, gleichzeitig fühle ich mich schlecht, gleichzeitig sagt eine Stimme, Klaus-Peter, das kannst du nicht tun, ja. Eine andere Stimme sagt, jetzt hau drauf, ja. Und ich bin mittendrin. Und Aufgabe der Konfliktmediation, so wie ich sie verstehe, ist auch, diesen Raum wieder aufzuspannen, den aufzumachen, innere Distanz zu sich zu kriegen. Also mit uns einher im Konflikt gehen eben bestimmte Wahrnehmungsmuster. Bestimmte Erlebnismuster. Und das kann man heute auch mit der Hirnforschung sehr gut belegen. Es laufen eben für jeden von uns sehr spezifisch und typisch, laufen im Konflikt immer die gleichen Muster ab. Man könnte auch sagen, neuronale Vernetzungen, die da sind bei uns, so wie sie sind, ja, werden angetriggert im Konflikt und ein ganz bestimmtes Muster läuft ab. So viele Leute, wie sie hier unterschiedlich sind, so viele unterschiedliche Muster laufen da im Konflikt ab. Das hat was zu tun mit meiner persönlichen Entwicklung. Das hat zu tun, wie ich, welche Eltern ich hatte, wie sie mich erzogen haben. Das hat damit zu tun, welche Lehrer ich hatte, Erzieher, Großeltern, in welcher Umgebung ich groß geworden bin. Ja. Mein Gehirn hat sich auf dieser Basis entwickelt. Das heißt, die Nervenzellen in meinem Gehirn haben sich in einer bestimmten Art und Weise verknüpft. Und diese Verknüpfung wird zu einem regelhaften Muster. Und dieses Muster läuft im Konflikt ab, wenn der Konflikt mich hat. Und das tut er blitzschnell. In Bruchteilen von Sekunden. Und diese Muster halten uns manchmal regelrecht gefangen. Und es ist schwierig, aus diesen Mustern einfach herauszugehen, weil die haben wir gelernt. Und was haben wir gelernt zu Hause, wie Konflikte geklärt werden? Durch Schweigen, durch Theater, durch rheinische Frohnatur, ja, oder durch Eiseskälte. Ja. Das sind alles Muster und die bewerte ich nicht und sage nicht, das eine Muster wäre ein gutes, das andere wäre ein schlechtes, sondern das sind Muster, die wir haben. Und die laufen im Konflikt ab. Was insbesondere im Konflikt beobachtbar ist, ich erlebe mich eher jung, klein, bedroht? Oder ihr lebt mich als der starke Junge im Sandkasten, der jetzt aber hier allen anderen die Förmchen wegnimmt? Die Wahrnehmung ist, damit sage ich Ihnen garantiert nichts Neues, die Wahrnehmung ist verengt und selektiv. Die fokussiert sich, die wird ganz eng, Tunnelblick. Und man sieht nur noch das Weiße im Auge des Feindes. Das Raumerleben ist oft eng, bedrängt. Das Zeiterleben verkürzt. Die logischen Muster, die oft bei Menschen oder bei uns Menschen zu beobachten sind, sind Muster nach Entweder-Oder-Charakteristiken. Entweder der oder ich. Entweder hat der Recht oder ich habe Recht. Dazwischen gibt's nichts. Was passiert, wenn diese Muster im Konflikt uns erfassen? Wir bewegen uns in irgendwelchen Situationen, jeder von uns ganz normal, und haben in uns immer eine Reihe von Bedürfnissen, die latent vorhanden sind, aber nicht in unserem Bewusstsein unbedingt Raum greifen. Physiologische Bedürfnisse wie Hunger, Durst, Sauerstoff beispielsweise. Soziale Bedürfnisse, Respekt, Wertschätzung ist oft im Konflikt ein Bedürfnisthema. Ich-Bedürfnisse nach Identität, Autonomie, Selbstwert Selbstverwirklichung. Sicherheitsbedürfnisse, Schutz, körperliches Überleben, seelisches Überleben. Also es gibt eine ganze Fülle von Bedürfnissen, die ständig mit uns unterwegs sind und uns ausmachen. Wird das Bedürfnis jedoch durch meinen Konfliktpartner oder durch einen anderen Menschen frustriert, dann kann Irritation entstehen, Ärger, Angst, Panik, ja, je nach Bedürfnis und dessen Intensität. Oder stellen Sie sich vor, ein Hühne von Kerl kommt rein, greift Sie an, hält die Hände um Ihren Hals und drückt zu. Da würde Ihr physiologisches Bedürfnis nach Sauerstoff einigermaßen frustriert. Kann ich also meine seelischen Faktoren auseinanderhalten? Kann ich den Raum aufmachen, in dem ich mich da befinde? Kann ich mich betrachten? Habe ich einen inneren Beobachter, inneren Abstand zum Konflikt? Dann kann ich mich auf die Seite der konstruktiven Auseinandersetzung mit meinem Konfliktpartner begeben. Zuhören, einfühlen, nachfragen, Gefühle ausdrücken, Bitten formulieren. Ist die Seite der gewaltfreien Kommunikation. Ist aber das Muster ein anderes und ich habe diese innere Distanz nicht und es verklumpt und vermatscht hier und meine assoziativen Muster, meine neuronalen Verknüpfungen laufen da an und bringen mich ins Rudern, ja? Dann habe ich keinen Konflikt wie Glasel, der Konfliktforscher aus Salzburg, sondern der Konflikt hat mich. Und dann, finde ich, wird es immer spannend. Dann zeigen wir Menschen in der Regel eigentlich nur drei unterschiedliche Verhaltensweisen. Die eine ist, wir greifen an, verbal oder auch körperlich. Die zweite ist, wir geben Fersengeld, wir hauen ab, wir flüchten, wir machen uns klein, wir werten uns selber ab. Ich werte mich dann ab, wenn ich flüchte. Oder die dritte ist, ja, nach dem Motto Konflikte, nö, die gibt es hier nicht. Ja? Nein, Konflikte, ja, so, ich weiß nicht, ja. Nee, gibt's nicht. Ja? Ich pack's unter so ein Eis, also eine Eisschicht. Ich werfe einen kalten Konflikt da draus, ja, ganz dick. Also, oder man braucht, was weiß ich, man hebt den Teppich hoch, sieht den ganzen Dreck, der drunter gefegt worden ist, aber legt man einen Teppich drüber, dann fällt's halt nicht auf. Flucht, Todstellen, Angriff. Und deshalb ist es in der Mediation eben auch wichtig, dass man mit den Menschen, die dann in dieser Seite unterwegs sind, arbeitet. In der Mediation ist es für mich unendlich wichtig, dass wir durch die Jauchegrube gehen. Nenn das mal so böse, ne? Die Jauchegrube des Kritischen, der Auseinandersetzung, der Vorwürfe, des Hasses, ja? Wirklich, wenn wir da durchgegangen sind, können wir gemeinsam gedanklich duschen gehen. Aber wenn wir nicht da durchgegangen sind, dann löst sich nichts. An den Mustern ändert sich nichts. Zunächst einmal ist unser Gehirn lebenslang lernbar. Es ist in der Lage zu lernen. Ständig, ja? So. Das heißt, wenn wir Menschen beobachten, man kann das auch im hohen Alter sehen, diese Altersweisheit, die wir meinen, ist oft eine große Distanz zum eigenen Erleben. Und diese wiederum ist gelernt. Das heißt, da laufen die Muster eben in konstruktiver Weise ab. Ich habe eine innere Distanz zu vielen, vielleicht nicht zu allen Konflikten, aber zu vielen. Aber was man beobachten kann ist, wenn sich alle totstellen, sagen wir in einer Firma, in einer Gruppe, in einem Arbeitsteam, und es gibt Konflikte, alle stellen sich tot und alle stellen sich meisterhaft tot. Und die Leistung der Arbeitseinheit ist hervorragend. Dann würde ich sagen, stellen sich alle weiter meisterhaft tot. Machen Sie um Gottes Willen nichts anderes, als sich meisterhaft totzustellen, weil offensichtlich ist das die Bedingung, unter der Sie Top-Leistung erbringen können. Wobei, wenn ich sage Top-Leistung, stimmt es gar nicht, sondern unter der Bedingung Sie die Leistung erbringen können, die die Organisation noch toleriert. Sie könnten viel mehr Leistung erbringen, aber das ist offensichtlich das, was die Organisation von Ihnen fordert, das bringen Sie. Trotz des Todstellens. Ja? Und solange es nicht eine Macht gibt in der Organisation, die da drüber steht und sagt, das reicht mir nicht, solange gibt es keine Konfliktmediation. Und dann gibt es auch keinen, also es, zum Konflikt stimmt, brauchen Sie mindestens einen, der sagt, das ist ein Konflikt. Ja? Den gibt es dann auch nicht. Also es braucht den Sinnstifter für den Konflikt, der sagt, das ist meistens der Vorgesetzte oder der nächsthöhere Vorgesetzte, der sagt, Leute, so geht das nicht weiter. Ich sage, in der Mediation, ja, darf es in dem Raum, in dem ich bin, mit den zu Mediierenden, keinem besser gehen als mir. Ich muss mindestens ein bisschen besser, muss es mir gehen bei mir. Warum sage ich das? Ich kann ja sagen, ich sage, ich habe Rückenschmerzen oder so, dann geht es mir nicht so gut. Ja? Ich meine das deshalb, dass in dem Augenblick, wo der Mediator Ängste entwickelt, wo der Mediator fühlt, er müsse etwas tun, damit die Menschen es verstehen, wo der Mediator Sympathien oder Antipathien bekommt, wo der Mediator für die eine Seite etwas mehr Verständnis entwickeln kann als für die andere, weil die Dinge so klar zu sein scheinen, aber vor allen Dingen da, wo er beginnt, einen inneren Kampf mit sich auszufechten, ich kriege hier Honorar und ich muss die Gruppen jetzt hier zu was bewegen, ja? In dem Moment beschäftigt er sich mit einem, nämlich das ist mit sich selbst. Und das Beschäftigen mit sich selbst ist sicherlich richtig und dafür sollte auch, das finde ich hochprofessionell, in ständiger eigener Supervision sich befinden. Aber das Beschäftigen mit mir selbst in der Mediation, Klammer auf, kommt fast immer aber auch vor, ne? Ist auch klar, ja? Ist aber nicht optimal für den Prozess, der da abläuft. Das heißt, dass der Mediator natürlich genauso Gefühle entwickelt, aber eben in der Lage ist, diesen inneren Raum aus der professionellen Distanz aufzubauen. Genau. Und es ist genauso menschlich für den Mediator, diesen Raum gelegentlich verklumpen zu lassen. Das war das, was ich meinte. Absolut, ja. Aber er müsste dann in der Lage sein, das relativ schnell wieder aufzubauen. Verklumpt es zu stark, ist er mittendrin im Geschehen und kann nicht mehr mediieren. Aber es bedarf schon der eigenen Klärung, aus welchen Gründen mache ich das hier? Ja? Was tue ich, wenn ich für ein großes Unternehmen eine Konfliktmediation mache und dieses Unternehmen gleichzeitig in vielen Feldern Auftraggeber von uns ist? Bin ich dann so frei als Mediator, das Ding auch möglicherweise abzubrechen, wenn es keinen Sinn hat? Oder habe ich dann Angst, dass vielleicht die Organisation ihrerseits zurückschlägt und sagt, Arends, das hast du nicht hingebogen? Ja? Und wenn ich mit diesem inneren Kampf in eine Mediation gehe, ist leicht einzusehen, dass da vielleicht Dinge passieren könnten, die nicht so produktiv sind für das, was da zu tun ist. Das muss man aber mit den Firmen vorher klar machen und die Verantwortlichen in den Firmen in aller Regel wissen das und agieren auch entsprechend. Konflikte zeigen immer die Tendenz zur Eskalation, wenn sie nicht bearbeitet wären. Eine ganze Zeit lang im Zeitverlauf wäre eine Klärung ohne Hilfe durchaus möglich zwischen den Konfliktparteien. Ab einem gewissen Punkt ist die Klärung in der Regel nur noch mit Hilfe möglich und die Konflikteskalation ist stets eine nicht lineare. Das heißt, über die Zeit nimmt die Intensität heftig zu. Und die Konflikteskalation, die hat der Herr Glasel ja sehr schön beschrieben in 9 Stufen. Da haben wir zunächst in der ersten Stufe die Verhärtung. Ja, man sitzt am Tisch gemeinsam, aber die Themen verhärten sich miteinander. Standpunkte prallen aufeinander. Man ist allseits überzeugt, dass man das noch eigentlich wird lösen können. Die zweite Stufe, das ist dann eine Debatte und Polemik, die einsetzt. Ein Polarisieren im Denken, Fühlen und Wollen. Schwarz-Weiß-Denken setzt sich ein. Ja, verbale Gewalt mit Taktik. Man tut so, als argumentiere man rational. Ja. Aber weit gefehlt, es geht eigentlich um das Menschliche dazwischen. Ja. Es ist doch logisch, ja, das, was ich sage. Und eigentlich meine ich, aber du bist blöd. Aber es ist noch ein Wechsel zwischen Kooperation und Konkurrenz auf dieser Stufe. Und einer der ersten entscheidenden Wendepunkte im Konflikt sind Taten statt Worte. Der berühmte Streit um den Gartenzaun. Soll einer gebaut werden oder nicht? Und irgendwann morgens früh, man zieht die Jalousie hoch und da steht der Gartenzaun. Taten statt Worte. Es ist ein sehr konflikteskalierendes Moment. Es dominieren pessimistische Erwartungen. Der Meinungsdruck führt zur Gleichschaltung in der Gruppe. Einfühlungsvermögen geht zunehmend verloren. Dann gibt es Stereotype und Koalitionen, die sich im Konflikt bilden. Die Parteien manövrieren einander in negative Rollen. Es gibt eine Fixierung auf Feindbilder. Man wirbt um Anhänger. Das ist ganz wichtig. Ja. Also man schart die Menschen um sich. Die 5. Stufe ist der Gesichtsangriff und der Gesichtsverlust. Es kommt zu direkten öffentlichen Angriffen. Die moralische Integrität wird versucht zu zerstören. Es kommt zu ritualisierten Demaskierungen in der Öffentlichkeit. Übrigens, das mit dem Zaun ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Da müssen Sie mal abends hören, wenn der seine Frau schlägt. Ja, dann kommt die Stufe 6. Und die Stufe 6 sind bereits die klassischen Drohstrategien. Drohung, Gegendrohung, Ultimaten werden gesetzt. Ja. Es kommt zu Überstürzungen und man manövriert sich selber in den Handlungszwang hinein. Wenn du das jetzt so tust, dann. Du gehst morgen nicht mit ins Kino, wenn du jetzt das nochmal tust, sage ich zu meiner Tochter. Und sie tat es nochmal. Jetzt habe ich ein Problem. Und dann hat sie geweint und geschluchzt und ich musste dabei bleiben. Ich habe mich in den Handlungszwang hineinmanövriert. Ich hätte es ja auch gar nicht erst drohen können. In der Stufe 7 dann, begrenzte Vernichtungsschläge. Jetzt beginnen die Parteien, man denkt nicht mehr in menschlichen, sondern in Ding-Kategorien. Der Feind hat als Mensch keine Wertbedeutung mehr und die Durchführung begrenzter Zerstörungen erscheint die passende Antwort zu sein. Eine begrenzte Zerstörung kann sein, dass ich am PC meines Kollegen einen Datensatz lösche, den der braucht. Ja, dann kommen wir in die Stufe 8 hinein. Jetzt wird es zunehmend dramatischer. Die hat Glase mit Zersplitterung beschrieben. Man will den Zusammenbruch des feindlichen Systems erreichen, vitale Systemfaktoren zerstören, das System unkontrollierbar machen, Versuch der gänzlichen Zerstörung, seelisch, sozial oder physisch, materiell. Die letzte Stufe, das ist die, die dann gemeinsam in den Abgrund genannt wird. In dieser Stufe ist die verbrannte Erde und die totale Konfrontation das Einzige, was die Konfliktparteien noch beseelt. Die Vernichtung des Feindes um den Preis der eigenen Vernichtung ist das erklärte Ziel. Es gibt auch keinen Weg mehr zurück. Es wird alles mit unglaublicher Wucht zerstört, weil die Menschen total im Konflikt gefangen sind und keine innere Distanz zu sich aufbauen.